So, was ist für heute vorgesehen? Diesmal werde ich mich nun wirklich in einer sehr detaillierten und traditionellen Weise interpretatorisch betätigen mit den Beginnsequenzen der philosophischen Untersuchungen. Das nächste Mal, das wird dann die letzte inhaltliche Stunde in diesem Semester sein, werde ich auf die Sekundärliteratur eingehen. Ich habe das schon angedeutet, es gibt natürlich verstärktes Interesse der Wissenschaft genau für den Anfang der philosophischen Untersuchungen und entsprechend auch Ansätze, Vorschläge, Publikationen. Insbesondere werde ich zu sprechen kommen auf David Stern und Stanley Cavell, die darüber geschrieben haben. Aber es ist natürlich jeder Kommentar zu den philosophischen Untersuchungen ganz notgedrungen so gestaltet, dass er dort einmal beginnt und dass er an dieser Stelle versucht, schon mal wesentliche Dinge breit, also darzustellen und bereitzustellen. Diese Situation in der Forschungsdiskussion werde ich Ihnen das nächste Mal bringen. Heute mal einen Blick auf die Sache so, wie sie mir adäquat scheint. Und ich kann mich dafür beziehen, werde mich jetzt dafür beziehen in einem quasi erleuchteten Sinn, erleuchtet nämlich durch die Diskussionen, die wir in diesem Semester schon die ganze Zeit geführt haben, auf die Spätfassung, also auf das, was publiziert ist und in der Suhrkamp-Ausgabe als einfach philosophische Untersuchungen geführt wird. Wir wissen mittlerweile, dass der Wittgenstein sich nicht hingesetzt hat und das mal geschrieben, sondern wir wissen, dass es ein geradezu qualvoller Weg gewesen ist, der bis dorthin geführt hat. Ich werde aber jetzt also diese ganzen Verästelungen und so einmal beiseite lassen. Das ist eine Sache, von der ich hoffe, Ihnen deutlich gemacht zu haben, dass es etwas bringt, inhaltlicher, dass es etwas bringen kann. Die eine Lehre, die ich mitnehme, an die ich appellieren möchte für das, was ich hier tue, ist, dass Sie die ein wenig phrasenhafte Formulierung, die man, also man könnte vermuten, dass es eine phrasenhafte Formulierung ist, wenn man sagt, da ist wirklich jedes Wort wichtig. Diese Formulierung wird unterstützt und beleuchtet dadurch, dass, um es jetzt noch einmal phrasenhaft, diesmal wirklich phrasenhaft zu formulieren, man in der ganzen Vorgeschichte sieht, wie Wittgenstein gekämpft hat um diese Varianten und Versionen. Und von daher möchte ich Ihnen also eine Interpretation vorlegen, die eine wortgenaue Interpretation ist, die also wirklich jedes Wort an der entsprechenden Stelle wichtig nimmt. Und ich denke, dass das die Qualität extrem, dass es sowieso die Qualität sozusagen hochqualifizierter philosophischer Texte, dass es auf alles ankommt, und zwar auf eine Art und Weise, die man sonst nur oder eher in der Mathematik und der Logik kennt, nicht in der in meiner traditionellen philosophischen Ausbildung ist es so gewesen, und ich denke, das wird nicht so anders bei Ihnen auch sein, dass man in der Philosophie mit Wortmassen konfrontiert ist. Es wird sehr, sehr viel gesagt. Es ist ein hoher Grad an Redundanz. Es wird immer neu umgewälzt, wenn Sie sich die auf 100 Bände veranlagte Gesamtausgabe von Heidegger vor Augen führen, zum Beispiel, also für, auf diese ganzen Latten von Werken, dann kann man sagen, es ist eben ein unglaublich luxuriöser Umgang mit Texten. Und im Gegensatz dazu hat mich immer schon fasziniert, sagen wir mal, der lyrische Anteil an Philosophiearbeiten und auch vor allem an höchst qualifizierten philosophischen Äußerungen. Der lyrische Anteil ist der, wo man sagen kann, jedes Komma, jede Wortstellung ist bedeutungstragend. Man geht in die Situation so hinein, dass man eben nicht redundant ist. In der Logik ist es so und in der Mathematik kann es auch so sein. Da gibt es natürlich auch sehr verschiedene Stile. Es gibt auch in der Logik einen extrem redundanten Stil. Aber im Vergleich zu der klassischen Philosophie ist es in der Logik viel greifbarer, dass ein Subskript oder eine vergessene Klammer eine gänzlich andere Aussage, ein Fehler oder eine ganz andere Aussage impliziert. Beim Programmieren ist es sowieso so, dass die Maschine abstürzt, wenn man unvorsichtig ist, wenn man die Klammer vergisst oder den Strichpunkt oder was immer es ist. Und also das sage ich deswegen, um darauf hinzuweisen, ich denke, diese Anfangspassagen der philosophischen Untersuchungen sind ein Text von dieser Dichte, von dieser gleichzeitig logischen und lyrischen Qualität, die allerdings vom Ersten, und das ist die besondere Auszeichnung davon, das ist etwas, wovon es nicht so viel gibt in der gesamten Philosophiegeschichte, wovon man nichts merkt. Also es ist so komplett einfach, darüber zu lesen und zu sagen, aha, sagt der Augustinus, aha, da stellt sich der Wittgenstein was vor, aha, gut, wie geht's weiter? An der Stelle, an der man sich fragt, gut, wie geht's weiter, ist man schon auf der dritten Seite und hat alles Wichtige verschlafen. Was ich Ihnen jetzt anbieten möchte, sind sozusagen die Stopppositionen, die ganz, ganz offensichtlichen und trotzdem sehr, sehr verborgenen, an der Oberfläche verborgenen. Das ist die Sache, das ist ein Rudolf von Hoffmann, Hugo von Hoffmannsthal Zitat, nicht? Das aber an dieser Stelle für einen Wittgenstein genau zutrifft. Und ich sage es Ihnen deswegen, weil das eine Beschreibung der Philosophiekonzeption von Wittgenstein auch ist, dass man die Dinge an der Oberfläche verbirgt und an der Oberfläche muss man sie suchen. Also diese an der Oberfläche verborgenen Dinge möchte ich Ihnen ein bisschen nahe bringen. Die erste Aktion in diese Richtung habe ich ja schon vorbereitet, mehrfach vorbereitet, dieses lateinische Augustinus-Zitat ist etwas, was Sie vielleicht noch nicht überlegt haben, was ich eigentlich auch noch nirgends gehört habe, aber es ist natürlich der offensichtlichste Anspielungsgestus auf den Tractatus Logico Philosophicus. Ja? Sie haben ein Werk, das heißt Tractatus Logico Philosophicus. Wir wissen, dass das ein Wort ist, das der Moore vorgeschlagen hat für logisch-philosophische Abhandlung. Da haben sie plötzlich ein lateinisches Wort, das ist im Zusammenhang mit dem, was da drin steht, ähnlich absurd wie im Zusammenhang mit den philosophischen Untersuchungen, dass du am Anfang ein Augustinus-Zitat, ein extended lateinisches Zitat hast. Also diese Sache habe ich Ihnen schon gesagt, auf das will ich nicht jetzt wieder zurückkommen, auch wie das etwas zu tun hat mit der Position der Wittgensteinschen Philosophie in der Philosophietradition. Das eine, was ich über das Augustinus-Zitat jetzt nochmal sagen möchte, ist, dass es im Hinblick auf das, was dann nachher kommt, eine sehr eigentümliche Position in der Sprechrollenverteilung hat. Man ist im Laufe der Lesarten der philosophischen Untersuchungen in den letzten 10, 15 Jahren verstärkt draufgekommen, ich finde hoch an der Zeit und hoch wichtig, dass man die philosophischen Untersuchungen nicht verstehen kann, wenn man sie nicht von den Sprechrollen her interpretiert, die hier eingeführt werden. Das ist also was ich jetzt hier sage, erinnern Sie sich von an den Anfang dieser Vorlesung, ist eine massive Gegenposition von mir jetzt, die ich also auch bereit wäre zu vertreten, gegen die Eike von Savigny Thesenposition, dass man also die Sache hier liest als die als das Aufstellen und Verteidigen bestimmter elementarer philosophischer Thesen. Man muss nur herausfinden, welche Thesen es denn sind. Und das macht der Wittgenstein unerklärlicherweise. Er ist halt so ein Schelm. Hin und wieder macht er das halt sehr kompliziert, damit die nachkommenden Philosophen und Philosophinnen auch was zu arbeiten haben. Das ist nicht die Betrachtungsweise, die da richtig ist, sondern, und dazu möchte ich eben einen Beitrag jetzt leisten, wenn man sich das genau ansieht, wie die Rollenpositionen gesetzt sind in diesem Zusammenhang, ist man schon inhaltlich philosophisch mittendrin in der Tätigkeit. Das gehört, die Setzung der Sprechpositionen gehört mit zum philosophischen Geschäft, das an dieser Stelle geschieht. Warum? Eine kleine Exkursion wieder, einen kleinen Seitenhieb, also einen Seitenblick leiste ich mir auf die Hegel-Veranstaltung wieder mal. In der Hegel-Veranstaltung Phänomenologie des Geistes beschäftigen wir uns damit, dass Philosophie im Konzert der wissenserschließenden Aktivitäten, im Konzert der Wissenschaften, im Konzert des Diskussionsprozesses zwischen Wissenschaften und Meinungen eine bestimmte Rolle einnimmt. Das ist etwas, was Sie bei Kant zum Beispiel überhaupt nicht, also nicht in dieser Art und Weise finden. Eine lebendige, eigens beschriebene Rollenaufgabe für Philosophie in der in einer verteilten Wissensgesellschaft, um es mal modern zu sagen, von der Hegel sehr bestimmte Vorstellungen hat. Also dass Philosophie bestimmt werden muss aus dieser Einordnung, aus dieser Einbettung. Und das ist etwas, was beim Wittgenstein ebenfalls der Fall ist. Und Philosophie ist ebenfalls, das auch bei Wittgenstein, auf eine sehr spezifische Art und Weise in diesem Konzert angesiedelt. Und weil die Philosophie an dieser Stelle ganz spezifisch angesiedelt ist, braucht sie den Prozess des sich an die anderen Positionen richten, sich mit ihnen beschäftigen, sich von ihnen in einer Weise abzugrenzen und sich ihnen anzunähern, um das zu tun, was ihr eigenes Geschäft ist. Das habe ich jetzt gleich alles mal vorweg gesagt für das, was hier noch kommen wird. Und deshalb habe ich es gesagt, weil die Augustinus-Stimme, die hier nach vorne ist, David Stern wird noch von einer Nestroy-Stimme auch reden, nicht? Es gibt dieses Motto, das Nestroy-Zitat, das auch so eine Stimme ist, aber das ist sozusagen nur ein kleiner Zwischenruf. Ne? Der Nestroy ist ein kleiner Zwischenruf. Der Augustinus hat da einen größeren Part, der tritt da auf und sagt seinen Absatz. Diese Augustinus-Stimme ist auf eine eigentümliche Art und Weise rausgenommen aus den Stimmen, die dann des Weiteren kommen. Es wird zwar ein-, zweimal, es wird auf diesen ganzen Absatz mehrfach im Laufe der philosophischen Untersuchungen verwiesen, aber er ist nicht, der Augustinus tritt nicht auf wie wirklich ein Gesprächspartner. Wir werden sehen, dass in den philosophischen Untersuchungen diese Gesprächsdynamik eine starke Rolle spielt. Der Augustinus tritt nicht als dieser auf. Das ist deswegen bemerkenswert, obwohl man es zunächst einmal nicht bemerkt, weil in der gewöhnlichen Philosophiegeschäft, wenn ich mir in Erinnerung rufe, was man da so tut, dann führt man ein Gespräch mit früheren Philosophen. Ich habe Ihnen das, den Titel das letzte Mal nicht ganz sagen können, Logik des Schreckens heißt das Buch von Kurt Flasch über Augustinus. Hat vermutlich mehrere über Augustinus geschrieben, aber das ich Ihnen übrigens sehr empfehle, das unglaublich spannend zu lesen ist, Logik des Schreckens, Augustinus über Freiheit, indem er in einer sehr markanten und auch polemischen Art und Weise versucht deutlich zu machen, wie Augustinus das Sündenbewusstsein und die ganze Mensch, die Misere der menschlichen Existenz kräftigst ausgemalt und zu Zwecken der katholischen Kirchenverwaltung eingesetzt, ideologisch eingesetzt hat zur Zerstörung von menschlichem Leben de facto. Also um da mal schnell mal was zu sagen, dass der Augustinus nicht einfach nur ein unproblematischer Gewährsmann ist. Aber in solchen Dingen, wie Logik des Schreckens ist ein Beispiel, ein extremes Beispiel, aber mein Lehrer Mader hat ein Buch über Augustinus geschrieben. In diesen Büchern und überhaupt in der hermeneutischen Tradition wird das Gespräch angesetzt zwischen einer Stimme der Gegenwart und der überlieferten Textvorgabe der Vergangenheit. Und es wird so getan, als ob man mit denen reden könnte. Also man zitiert sie, nicht? Dieses Zitieren ist ja immer mir so, schon so vollkommen, ist ja eigentlich eine gewisse Geisterbeschwörung. Nicht? Also das wäre eine Sache, die eine eigene hermeneutische Reflexion notwendig machen würde. Das ist eine Vorlesung über Hermeneutik, die damit sich beschäftigen müsste. Was passiert eigentlich, wenn man ich meine, ich mache es beim Wittgenstein ja auch so, nicht? Ich tue das jetzt mit Wittgenstein, eine Art Gespensterbeschwörung zu machen. Ich wehre mich nicht, kann mich gar nicht wehren, dagegen diese Art von Beschwörungsversuchen zu starten. Die Frage ist immer, wie man es macht und was man weiß davon, wie man es macht, was die Grenzen sind. Und worauf ich hier beim Wittgenstein verweisen möchte und kann, ist, dass diese Gesprächssituation eine nicht traditionell philosophische ist mit Augustinus, nämlich kurz gesagt, es ist überhaupt keine Gesprächssituation. Es ist zwar ein Heraufholen, aber dieses Heraufholen ist nicht so, dass der Augustinus jetzt befragt wird, dass jetzt so gespielt wird, dass dieses Spiel so gespielt wird, dass man sagt, Augustinus hat das gesagt, ich reagiere darauf so, dass ich das und das verstehe. In der Regel eines Gespräches liegt jetzt, und in der Hermeneutik wird man davon auch so reden, mein Verständnis dessen, was Augustinus sagt, ist natürlich geprägt von meinem Vorverständnis. Mein Vorverständnis ist das, was ich mitbringe in das Gespräch. Ich komme überhaupt zu keinem Gespräch, wenn ich nicht was mitbringe. Ne? Also ohne etwas mitzubringen, kann man mit jemandem nicht sprechen. Das heißt, dass man, um hören zu können, das ist eine der wichtigen zentralen methodischen Voraussetzungen der Hermeneutik, um hören zu können, muss man schon investieren. Man muss Aufmerksamkeit investieren und Aufmerksamkeit, zumindest Aufmerksamkeit investieren. Und Aufmerksamkeit ist bereits denkbar nur unter der Voraussetzung einer situierten Eigenposition. Man kann nicht im Nix aufmerksam sein. Aufmerksam ist man in einer Situation aus Voraussetzungen, die man mitbringt, auf etwas. Man ist nicht abstrakt gerade nur aufmerksam. Also ich kann mich nicht oder nur im Grenzfall, ist auch interessant, nicht? Ich kann mich nur im Grenzfall auf die Straße stellen und sagen, ich bin aufmerksam. Das wird Sie können, man kann es als Gedankenexperiment, kann man sozusagen sagen. Das wird sehr bald und sehr schnell, wird das in eine ganz bestimmte Richtung gehen können. Weil wenn Sie auf der Straße, wenn Sie sich auf die Straße stellen und sagen, Sie sind aufmerksam, dann ist die Frage, ja, was jetzt, auf den Verkehr oder auf die Passanten oder auf das Wetter oder auf die U-Bahn oder etc. etc. Das wird sich sehr rasch entscheiden können. Wenn Sie sozusagen auf alles aufmerksam sind gleichzeitig, dann kommen Sie ganz rasch in einen Drogenrausch, nicht? Ein mystisches Erlebnis oder sonst etwas, das geht schon. Aber das ist dann eine Aufmerksamkeit der anderen Art. Ne? Was ich sagen will damit ist, Sie müssen etwas mitbringen in die hermeneutische Situation. Und weil Sie das mitbringen, hören Sie was Bestimmtes. Und Sie wissen aber, dass das, was Sie hören, Ihnen jetzt einmal gegeben wird. Das haben Sie nicht produziert, sondern das wird an Sie herangetragen. Und weil Sie wissen, erstens, es ist an Sie herangetragen und zweitens, Sie können nur damit was machen, wenn Sie vorweg was investieren, stellt sich automatisch, also einigermaßen selbstverständlich, die zweite Betrachtungsweise, nämlich zu sagen, naja, habe ich das auch richtig verstanden aus der Gesprächssituation. Nicht? Ich lasse dich das sagen, ich sage, aha, das hast du jetzt gesagt, habe ich das richtig verstanden? Rückfrage, du darfst jetzt. Ja? Dann kommt von der anderen Seite, die symmetrisch ja dieselbe Situation hat, ein ähnliches Resultat. Und auf diese Art und Weise schaukelt sich das Gespräch hinauf oder hinunter. Wollen Sie was sagen?
Ja? Die Frage, ist das mit anderen Worten eine Beschreibung der Husserlschen Intentionalität?
Ah, das war mir jetzt nicht bewusst, muss ich sagen. Also es ist insofern keine Beschreibung der Husserlschen Intentionalität, als die Husserlsche Intentionalität ja zunächst mal nicht dialogisch aufgebaut ist. Die ist zunächst einmal gedacht als Beschreibung von elementaren Bewusstseinsstrukturen. Bewusstsein hat diese Ausgerichtetheit, das stimmt schon, Bewusstsein ist ausgerichtet auf Weltlichkeit, Gegenständlichkeit, was immer, und die muss erscheinen, das stimmt auch. Also die Phänomenologie heißt das Ding darum, weil wir uns zuwenden einer Erscheinung, von der wir wissen, sie ist nicht in unserer Verfügung, sondern wir sind die on the receiving end, nicht, auf der empfangenden Seite. Das, soweit stimmt es, und insofern stimmt es überein mit der Gesprächssituation. Wenn ich mich in ein Gespräch einlasse, wie es so schön heißt, geht's nicht anders als ich bin auch on the receiving end. Weil sonst, wie es wiederum so schön heißt, rede ich nicht, sondern monologisiere, diktiere oder was immer. Ne? Also um ein Gespräch zu machen, muss ich in der Lage sein, on the receiving end zu sein. Aber das ist nicht etwas, was der Husserl von vornherein als die bestimmende, das hat er schon als eine bestimmende Besonderheit und Struktur der Philosophie gesehen. Hermeneutik würde darauf sagen, Texte, so könnte man es gut ergänzen, Texte im Unterschied zu Bäumen sind von der Art, dass sie, und auch Menschen natürlich, dass sie diese on the receiving end Charakteristik von vornherein symmetrisch verteilt und in der Zeit ablaufend haben. Das würde die Entwicklung der Hermeneutik, die sozusagen die Weiterentwicklung der Hermeneutik sein diesbezüglich. Du kannst in der Textwissenschaft, in der Geistesgeschichte, in der Personbegegnung die Sache nicht so angehen, wie der Husserl das geglaubt hat, nämlich zu sagen, wir haben hier Individuen, diese Individuen sind im Prinzip bereit, sich etwas sagen zu lassen, aber ob das, was ihnen gesagt wird, jetzt vom Baum, von der Hausmauer oder vom Nachbarn kommt, ist für diese Struktur zunächst einmal egal. Das wäre, glaube ich, das wäre der Unterschied. Warum ich das jetzt alles herbeigezitiert habe, ist, weil Textinterpretation auf klassisch-philosophische Art und Weise ist sehr oft charakterisiert durch diese methodische Voraussetzung, dass wir das, was wir mit Personen machen können, mit Texten auch machen können. Also ich habe das mit dem symmetrisch verteilt on the receiving end zu sein, Ihnen jetzt plausibel gemacht damit, was sind die Bedingungen eines Gespräches. Ja? Das ist alles komplett banal und heißt in der Volksschule, man muss auch zuhören können. Diese Sache ist ja irgendwie gänzlich einleuchtend, nicht? Und was man in der Philosophie unter anderem daraus gemacht hat, ist jetzt eine feierliche Attitüde, in der die Elemente, die Faktoren, denen man zuhören können muss, die großen Autoren und Autorinnen, in der Philosophie gibt es nicht so viele große Autorinnen, der Tradition sind. Ne? Das heißt, die treten jetzt, wie die Großmutter, der man zuhören muss, treten jetzt diese Autoren an die Stelle, denen man zuhören muss. Und wir sind die Hörer und Hörerinnen des Wortes aus dieser Tradition. Und damit kann man gut arbeiten. Damit kann man sehr gut arbeiten. Ich und Sie alle erkennen diese Aktivität, die unsere Tätigkeit als Philosophinnen also durchgängig kennzeichnet, nämlich, dass jemand sagt, aber der sagt doch das und das, das habe ich doch jetzt von dem gehört, und der andere sagt, oder ich selber sage mir im zweiten Durchgang, naja, vielleicht habe ich das, hast du das nicht, habe ich das nicht richtig verstanden, dort sagt er doch das und das. Ja? Das heißt, man zeichnet die Gegenposition mit dieser tiefen Dimension aus, aus der heraus die andere Person ständig neu und immer wieder zu uns sprechen kann. Und wir, also in dem Sinn ist es so, wir verändern uns ständig, und weil wir immer an einer anderen Stelle sind, erwischt uns immer ein anderes Wort. Und zweitens ist natürlich die geistesgeschichtliche Breite und Voraussetzung ebenso sehr groß. Und das ist nicht nur so, dass wir uns immer verändern, sondern es kommen auch immer neue Ausgaben heraus von den großen Autoren, und alles hat man ja auch nie gelesen. Das heißt, man hört auch, man liest auch immer irgendwo noch was anderes, was dort irgendwo geschrieben ist, und auf diese Art und Weise variiert es auch von der anderen Seite her, und so wird diese Gesprächssituation aufgebaut. Warum ich das alles jetzt noch einmal Ihnen jetzt hier so blumig darstelle, ist, weil das nicht stattfindet, ne? Am Anfang der philosophischen Untersuchungen. Das ist einmal eine Sache von der völlig offensichtlichen Verborgenheit, die da drinnen vorkommt. Du fängst an mit einem lateinischen Augustinus-Zitat im Rahmen eines philosophischen Werkes, und du scherst dich überhaupt nicht darum, was der Augustinus gemeint hat, was er sonst noch wo gesagt hat, was ich selber dazu sagen, ein kleines bisschen, aber in jedem Fall kommt dieses Gespräch der Zeitachse entlang, das kommt also überhaupt nicht in Gang. Das wird kurz angerissen und hört schon wieder auf. Und darin liegt schon mal das erste wichtige Statement von Wittgenstein über das, was Philosophie macht. Denn, das kann ich jetzt an dieser Stelle am besten platzieren, Wittgenstein ist ein absoluter Meister in der Inszenierung von Gesprächen. Das muss man dazu sagen. Das ist die wichtige Geschichte. In dem, was dann schon im ersten Absatz und des Weiteren dann immer kommt, geht es die ganze Zeit um inszenierte Gespräche, oder ganz oft, also zentral in den philosophischen Untersuchungen, geht es darum, dass Dialogpositionen inszeniert werden. Wichtig ist nur, dass das keine Dialogpositionen sind, die inszeniert werden mit der Philosophiegeschichte, sondern das sind Dialogpositionen mit Interroganten, die im Einzelnen man sich anschauen muss. Es sind aber jedenfalls gegenwärtige. Es sind Stimmen aus der Gegenwart, Stimmen in Wittgensteins Interessensgebiet. Und diese Stimmen sind, das ist jetzt das Wichtige, die sind eben massiv konstruiert auch. Das ist nicht das, was der Herr so und so dir gesagt hat. Das ist einer der Unterschiede. Ne? Wenn ich sage, ich mache Leibniz-Interpretation, wie schon Leibniz sagt oder wie Augustinus schon sagt, dann habe ich für die andere Stimme, dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich in dieser hermeneutischen Situation eine künstliche Gesprächssituation hergestellt und habe für die andere Seite der Gesprächssituation auch schon einen Namen, nämlich den Namen dieses großen Philosophen, was sehr angenehm ist, weil die anderen Leute, die auch der philosophischen Unterweisung unterliegen, diesen Namen auch schon irgendwo gehört haben, meistens. Und das ist einfach sehr angenehm, dass man diese andere Stelle, mit der ich in Kontakt bin, so nennen kann, wie viele andere diese andere Stelle auch nennen. Das ist für die Verständigung zunächst einmal sehr einfach. Also eine Augustinus-Gesellschaft kann man auf die Art und Weise leicht gründen. Es ist aber nicht so einfach natürlich angesichts dessen, dass man sich einmal klar macht, dass das, was den Namen trägt, Augustinus auf der anderen Stelle, natürlich für alle, die dieser anderen Stelle den Namen geben, sehr etwas anderes sein kann. Das ist jetzt schon Methodendiskussion in der Hermeneutik zweite Stufe. Der Grund, also warum ich das jetzt hier sage, ist, dass die Konstruktion von Wittgenstein die ist, er konstruiert Gespräche. Insofern ist er hermeneutisch in dem Sinn und nicht zum Beispiel positivistisch oder so. Insofern greift er an diese Tradition des verstehenden Austauschs an. Aber die Leute, mit denen er redet, haben keinen Namen. Das sind nicht die Leute, die du in der Buchhandlung auf den Buchdeckeln siehst. Also es Wenn du ein Buch kaufst, Untersuchungen zu Schopenhauer, dann hat es einen Namen. Du kannst kein Buch kaufen, Untersuchungen zum Herrn Maxi. Und der Maxi ist derjenige, der bestimmte Äußerungen in den philosophischen Untersuchungen sozusagen produziert. Gut. Genug dazu gesagt und genug zu diesem besonderen markanten Augustinus, erscheinen vom Augustinus da gesagt. Ich gehe jetzt zu, also das sage ich mal zum Lateinzitat, ich gehe jetzt zum nächsten Absatz und in diesem nächsten Absatz ist schon mal zu sehen, wie der Wittgenstein sich diesen Anstoß vom Augustinus anders zurechtlegt. Als ein Gesprächsanstoß, also ein Dialog mit der Philosophiegeschichte. Das sind diese Ausführungen. In diesen Worten erhalten wir, so scheint es mir, ein bestimmtes Bild von dem Wesen der menschlichen Sprache. Das ist schon mal eine Vorgabe. Genau so überraschend wie die Tatsache, dass da Latein gesprochen wird, ist die Tatsache, dass der Wittgenstein jetzt als erstes sagt, also Augustinus sagt, wie er Sprache gelernt hat und der Wittgenstein sagt, bestimmte Auffassung vom Wesen der menschlichen Sprache steckt da dahinter. Der Wittgenstein redet vom Wesen der menschlichen Sprache. Wir wissen natürlich durchs Vorblättern, dass es sowas wie das Wesen der menschlichen Sprache weiteren Überlegungen nicht geben kann, dass das eigentlich schon die Ursünde ist, vom Wesen der menschlichen Sprache überhaupt zu reden. Aber hier ist es ganz harmlos. Er sagt an der Stelle nicht, das ist sozusagen das Bemerkenswerte, er sagt an der Stelle nicht, was mutet uns der Augustinus dazu? Sondern er sagt, der Augustinus gibt uns ein bestimmtes Bild vom Wesen der menschlichen Sprache. Und die Tatsache, dass er es hier unternimmt, von Wesen zu reden, hat geradewegs etwas damit zu tun, dass er sagt, ein bestimmtes Bild vom Wesen der menschlichen Sprache würde ich jetzt interpretieren und vorschlagen. Was ist dahinter? Was steckt dahinter, wenn jemand etwas vom Wesen sagt? Dahinter steckt, dass er ein bestimmtes Bild hat. Sofern, das ist eine Art von Bemerkung, die es einem verdaubar und möglich macht, wenn jemand, wenn also jemand Wesensaussagen trifft, diese Unternehmung, Wesensaussagen zu treffen, nicht von vornherein abzulehnen und zu sagen, ich bin kein Metaphysiker, sondern zu sagen, sondern an die Sache heranzugehen mit der Überlegung, was ist denn das, was passiert, wenn eine Wesensaussage gemacht wird? Man vertritt ein bestimmtes Bild eines Phänomens. Auf das kommen wir natürlich weiter dann noch zu sprechen. Vorher noch, das ist ebenso mindestens also ganz wichtig, zu bemerken, der Terminus Essentia kommt in dem lateinischen Text nicht vorher. Das heißt, Augustinus spricht nicht von Wesen der menschlichen Sprache. Ich glaube, er spricht nicht einmal von Lingua. Augustinus spricht davon, was passiert. Er spricht von einer Action. Und wie mehrere Leute, Kenny zum Beispiel, hingewiesen haben, darauf, das ist dem Wittgenstein eigentlich sehr nahe. Ja? Er spricht von einem ganz normalen Alltagsvorgang. In diesem Alltagsvorgang passiert irgendetwas. Also vom Wesen der menschlichen Sprache ist hier keine Rede. Dieser Zug, in dem der Wittgenstein diesen Alltagsvorgang nimmt und sagt, in diesem Alltagsvorgang ist ein Bild enthalten und dieses Bild verführt uns dazu, bestimmte allgemeine Aussagen zu machen, die wir dann als das entscheidende, wichtige, wesentliche der Sprache charakterisieren. Dieser Move von Wittgenstein ist schon mal der erste, sozusagen, die erste markante Bewegung, die darauf hinweist, in welcher Art und Weise er Philosophie zu machen unternimmt. Nämlich, er nimmt sich also die Vorgabe aus der Philosophiegeschichte nicht als etwas, was er vertieft, hinterfragt, auszuzelt, sondern er nimmt aus der Philosophiegeschichte gerade was Harmloses, etwas, was ihm selber sogar nahe ist, und versucht in dieser Harmlosigkeit das herauszufinden, was zu bestimmten typisch philosophischen Folgen, Attitüden, Argumenten führt, um in unserer gegenwärtigen Diskussionssituation diese Spuren, diese Einflüsse herauszufinden und auf diese Einflüsse eingehen zu können. Also sein Interesse ist an dieser Stelle zunächst genau die Doppelkodierung, die doppelte Information. Ich fange Philosophie mit der Alltäglichkeit an und in dieser Alltäglichkeit sehe ich eine Unselbstverständlichkeit. Also die Aufmerksamkeit, die dem Wittgenstein an dieser Stelle zugeschrieben werden kann, wo wo er, könnte man sagen, das Gras wachsen hört. Er ist zu sagen, da ist eine ganz einfache Story. Es ist eben nicht die Reflexion über die Verhältnisse der Personen innerhalb der Trinität oder sowas. Es wäre ja ein einfaches, nicht? Es wäre ein einfaches, beliebig viele skurrile lateinische Zitate zu bringen, von denen man sagen kann, wohin ist die Philosophie denn da abhanden gekommen, was für skurrile philosophische Tätigkeiten werden da vorgeführt. Wie wir ja wissen, dass der Wittgenstein meint, dass Philosophie an vielen, vielen Stellen extrem skurril und unzuverlässig ist. Es wäre ihm ein einfaches, so etwas zu bringen. Er bringt etwas, was ganz selbstverständlich ist, und in diesem Selbstverständlichen merkt er, aus dem extrahiert er heraus das Bild, ein bestimmtes Bild und damit verbunden eine Vorgabe des Wesens über das entsprechende Phänomen. Was ist das Wesen, was ist das Bild? Das Bild ist, dass die Wörter der Sprache benennen Gegenstände. Dann kommen, die Wörter der Sprache benennen Gegenstände, das ist ein Bild, das man wirklich gut drin finden kann. Und beim Wittgenstein, das werden wir immer wieder feststellen, ist es nun eben so, dass er als nächstes nach dieser Beobachtung, also seine Aufmerksamkeit fällt auf das. Er könnte auch andere Dinge bemerkt haben da drinnen. Das tut er nicht. Er sozusagen filtert heraus diese Verhältnismäßigkeit zwischen Wörtern und den Gegenständen, auf die gezeigt wird. Und was er dabei was er dabei tut, ist das mal rauszufiltern, und als nächstes nach Wittgenstein sind zwei Bemerkungen zu machen, nach einer solchen Bildextraktion zwei Bemerkungen zu machen. Die eine Bemerkung ist die, das ist völlig in Ordnung. Und die zweite Bemerkung ist die, bist du dir sicher, dass das nicht gefährlich ist?